Meisterlich, der Pen and Paper Podcast rund um Spielleitung mit Anjo Tschernig und Sid Brammer.
Seid uns gegrüßt und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Meisterlich, dem Pen and Paper Podcast zum Thema Spielleitung. Mein Name ist Anjo.
Und ich bin Sid. Wir sind zwei Spielleiter im zweiten Frühling ihres Hobbys, die nach langer und in deinem Fall ja, glaube ich, noch längerer Pause ihrem geliebten Pen and Paper wieder den Platz einräumen, den es verdient. Und das geht in diesem Fall sogar so weit, dass wir diesen Podcast machen und darin ein paar der Erfahrungen, Tipps und Tricks mit euch teilen, die wir so im Laufe der Zeit gesammelt haben und euch vielleicht möglicherweise an dem einen oder anderen Fallstrick vorbeiführen, in dem wir uns seinerzeit mal verheddert haben.
So sieht es aus. Und Sid, heute haben wir ein kleines Jubiläum, richtig?
Ja, unsere 10. Folge ist das und ich glaube, lieber Anjo, wir nehmen das heute mal zum Anlass und uns endlich einem Thema zuzuwenden, um das wir schon eine ganze Weile ein bisschen herumgehühnert haben, wie wir hier in Hamburg so sagen.
Rumgehühnert, ja genau. Wir haben uns ein bisschen vor dem Thema gedrückt. Warum? Darüber können wir gleich noch reden. Das Thema auf jeden Fall ist heute endlich, wie schreibe ich ein Abenteuer? Der ein oder andere würde vielleicht sagen, die Königsdisziplin unter dem Spielleitertum. Aber Sid, ich habe es ja eben schon erwähnt, genau, oder du hast es erwähnt, wir sind so ein bisschen drumherum geschlichen. Wir hatten so ein bisschen Respekt vor dem Thema. Warum eigentlich? Warum ist das so?
Puh, einerseits, weil wir natürlich gründlich sein wollen und für diesen Schritt der Spielleitungstätigkeit so viel wie möglich Vorbereitung schaffen wollten. Aber ich bin auch ganz ehrlich, beim Schreiben eines Abenteuers habe ich schon so viele verschiedene Varianten von Menschen gehört. Das ist ein Thema mit so großer Subjektivität. Alle Menschen denken und schreiben ganz unterschiedlich. Und vielleicht dachten wir, dass wir noch nicht reif dafür sind, etwas auf Band aufzusprechen, das für alle Gültigkeit hat. Oder? Was denkst du?
Ja, total, würde ich auch sagen. Also das ist ja sowieso so ein bisschen das Ding bei diesem Podcast, ne? Bei einem Spiel, was jeder im Prinzip anders spielt und auch anders spielen darf, dass man da generische Regeln festlegt und bei einem geschriebenen Abenteuer oder einem, ja genau, denke ich, spielt das nochmal eine Rolle. Aber deswegen sei vielleicht auch an dieser Stelle unbedingt gleich zu Anfang gesagt, was wir jetzt in dieser Folge euch zeigen werden, das ist nur eine Variante, ein Abenteuer zu schreiben. Und das ist vielleicht jetzt auch erst einmal eine recht simple Variante, aber deswegen vielleicht gerade für Anfänger und Neulinge gut geeignet. Aber natürlich ist es nicht die einzige Möglichkeit, daran heranzugehen. Und wir würden euch sogar raten, probiert auf jeden Fall mehrere Varianten, die sich auch vielleicht sehr von der unsrigen jetzt unterscheiden, aus und nehmt dann einfach das, was euch am meisten taugt, oder?
Absolut. Und wo wir gerade bei Disclaimern sind und bei Einschränkungen, die andere ist vielleicht, dass sich unsere Anleitung lediglich auf privates Schreiben bezieht. Das bedeutet, wenn ihr jetzt für einen Verlag oder für sonst irgendwas an den Start gehen wollt, um das Ganze nachher am Ende veröffentlichen zu können, dann gelten andere Regeln. Ne? Wir machen das heute für den Hausgebrauch und für die heimische Runde, so wie eigentlich immer.
Ganz genau, so sieht's aus. Und als letztes sei da vielleicht noch gesagt, dass was wir euch jetzt näher bringen möchten, das bezieht sich ja, wie kann man es nennen, vielleicht auf, na, Plot will ich nicht sagen, das klingt schon wieder sehr, sehr einschränkend oder so ein bisschen nach Railroading, aber ich sag mal, es bezieht sich auf das mögliche Handlungsgerüst des Abends. Also nicht auf jeden Fall auf das praktische Leiten, ja, also sowas wie zum Beispiel eine maßgeschneiderte Motivation, die Spielerfiguren haben sollten, das ist ja dann wieder je nach Gruppe und Spielerinnen und Spieler sehr unterschiedlich. Deswegen werden wir sowas nicht behandeln. Und auch sowas wie, NSCs und so weiter, das haben wir ja mittlerweile schon in einer Folge ganz gut abgedeckt. Also diesmal geht es wirklich nur quasi um das Schreiben der Handlung, die notwendig ist, um die Spielerinnen und Spieler auf Abenteuerreise zu schicken.
Gut, jetzt haben wir ja schon mal die ersten Minuten damit verbracht, den Leuten zu sagen, was wir alles nicht tun und vor allen Dingen, was die Theorie dazu zu hergibt. Das ist schon ziemlich theoretisch, oder?
Ja, also ist es ja auch irgendwie, ja.
Ja gut, fair point. Aber du bist ja sowieso immer ein Fan von einfachen und nachvollziehbaren Strukturen und ich bin immer ein Freund von Fleisch am Knochen. Was hältst du davon, wenn du unseren Zuhörenden einfach mal erzählst, nach welcher Methode du ein Abenteuer entwerfen würdest oder in diesem Fall empfiehlst, eins zu entwerfen? Und ich würde dann einfach zwischendurch versuchen, dem Ganzen ein bisschen, warte mal, kleiner Vorgriff, ein bisschen Farbe zu verleihen, indem ich ganz konkrete Beispiele gebe. Also mit ein bisschen Glück haben wir es dann am Ende geschafft, noch etwas erweitert als vielleicht in vorangegangenen Folgen, dass wir nicht nur die Methode vorgestellt haben, sondern auch ein kleines Beispielabenteuer gebastelt haben. Was hältst du davon?
Davon halte ich sehr viel. Da gehe ich total mit. Wunderbar. Und deswegen lass uns auch gleich anfangen. Grau ist alle Theorie und grün des Lebens goldener Baum, wie es so schön heißt. Okay, so machen wir es. Lass uns beginnen.
Worauf habe ich mich da eingelassen? Scheißendreck.
Ich bin selbst ganz gespannt. Ja, okay. Na gut, also jetzt geht's aber los. Das Schreiben des eigenen Abenteuers. Also, wenn ihr da sitzt vor eurem Schreibtisch oder im Café oder wo auch immer ihr euch so etwas überlegt, dann würden wir euch empfehlen, überlegt erstmal, was ist denn eigentlich eure eigene Motivation, das Abenteuer oder die Geschichte zu schreiben, beziehungsweise die Inspiration. Was inspiriert euch? Oder noch einfacher gesagt, worauf habt ihr denn so richtig Lust, so richtig Bock? Warum macht ihr diesen Abend oder dieses Abenteuer? Ist das eine Szene, eine bestimmte, die ihr im Kopf habt? Oder ist das ein Schauplatz, der euch fasziniert? Vielleicht ein Twist, ein Handlungstwist, der am Ende vorkommen soll? Oder sogar ein Antagonist, also ein Schurke, der gegen die Helden arbeitet? Oder was auch immer. Und da würde ich mal gleich dich, lieber Sid, zitieren. Ich glaube, das hast du in der, nicht, dass ich mich jetzt irre, war es die erste Folge? Ja, ich glaube, das war die allererste Folge, da hast du den schönen Satz gesagt, Inspiration schlägt Kreativität. Also hemmungsloses Klauen ist da erlaubt. Wenn euch eine Szene aus einem Film begeistert hat oder ein Twist aus irgendeinem RPG-Spiel, was ihr schon kennt, oder eine Romanfigur, alles egal, nehmt es und ja, und macht es zu eurer Motivation. Das ist daher wichtig, weil also ist vielleicht sogar diese Inspiration der wichtigste Teil des ganzen Prozesses, denn durch ihn habt ihr überhaupt Lust, es zu machen und vor allen Dingen dran zu bleiben. Wir nennen jetzt mal diese Motivation, diese Core-Idee oder wie auch immer, die nennen wir jetzt mal unseren kleinen kostbaren Amethyst. Der wird euch nämlich noch durch den gesamten Schreibprozess jetzt eine Weile lang begleiten.
Okay, das klingt funkelnd und fabulös. Ich bin zufälligerweise, ist es kein Scherz, Amethyst ist mein Lieblingshalbedelstein, aber jetzt sag doch mal bitte, wie zum Geier, warum nennen wir das Ganze Amethyst?
Guck mal, so lernen wir doch noch was übereinander. Das wusste ich nicht, dass du so ein Amethyst-Fan bist. Ich mag ihn auch sehr. Aber ja, wie bin ich drauf gekommen? Letztendlich hat mir eine Bekannte einmal anno dazu mal gesagt, dass der Amethyst der Edelstein der Kreativität ist oder als Edelstein der Inspiration gilt. Ich bin ja jetzt selbst nicht so irgendwie steinesoterisch veranlagt, aber ich dachte, ich nehme das jetzt mal zum Anlass, weil es soll etwas Kostbares sein, was man auch in seine Schatztruhe tun kann, um ihn dann immer wieder hervorzuholen. Aber okay, Sid. Was ist dein Amethyst? Was ist deine Inspiration, deine Motivation?
Okay. Das ist schön, dass du das Bild der Schatztruhe und dem Edelstein darin aufmachst, denn ich habe mir deswegen ein Abenteuer ausgewählt, weil dieser Amethyst schon eine ganze Weile in meiner Schatztruhe liegt und ich mich jetzt gerade vor kurzem dazu entschieden habe, das für eine meiner D&D-Runden zu leiten, in deren Plotlinie es jetzt gut reinpasst. Ich hoffe, ich schaffe es zwischen der Aufnahme und der Ausstrahlung dieser Folge, es noch zu leiten, sonst müsste ich der Gruppe nämlich verbieten, diese Folge zu hören, bevor wir fertig sind.
Okay.
Mein Amethyst ist diesmal nämlich ein Kinderbuch. Ein Kinderbuch, das ich irgendwann mal beim Aufräumen im Keller meiner Eltern gefunden habe. Und ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es ging, wie es hieß oder von wem es geschrieben war. Aber es ging, so zumindest meine Erinnerung, um eine Stadt, in der die Farben gestohlen wurden. Aha. Die Farben waren verschwunden. Und ich dachte mir, was ist denn, wenn in einer Fantasy-Welt tatsächlich jemand die Farben stiehlt? Und warum? Das ist mein Amethyst.
Ah, sehr gut. Okay, das ist natürlich ein hervorragender Amethyst, weil er sozusagen gleich so ein bisschen auch die Grundidee, die Grundidee oder das Grundproblem des Abenteuers umfasst. Wunderbar. Nimm diesen Amethyst und tu ihn mal in deine gedankliche Schatzkiste, die wir dann jederzeit öffnen können und den Stein verwenden, wenn es uns passend erscheint. Ja, super. Okay, also das war der erste und vielleicht einer der wichtigsten Punkte: Motivation, Inspiration. Jetzt kommen wir mal zum Genre. Ich würde nämlich euch wirklich ans Herz legen, euch für ein Genre zu entscheiden. Also was für eine Art Abenteuer wollt ihr eigentlich schreiben? Also ist es ein Wildnisabenteuer, was zu großen Teilen in der freien Natur stattfindet und mit Überlebensmechanismen spielt oder wo es darum geht, Nahrung zu beschaffen, Spuren zu lesen und so weiter? Oder ist es vielleicht eher ein Detektivabenteuer, in dem sehr viele Hinweise gesucht werden, verdächtige NSCs vernommen werden müssen und bei dem am Ende dann irgendwelche ja, logischen Schlüsse gezogen werden müssen, um den Täter zu finden und so weiter.
Jetzt wäre mein Einwand natürlich, ja gut, das stimmt schon, sich zu beschränken kann helfen, aber gerade bei längeren Abenteuern oder Kampagnen wäre es ja langweilig, wenn eine ganze Geschichte immer nur in der Wüste im einzigen Daseinskampf stattfindet. Also Überschneidung zwischen ne, vielleicht einem Rätselabenteuer und am Ende doch noch einem Dungeon-Element oder einem Stück Wildnis dabei, sind ja wohl wirklich mehr als möglich, oder? Würdest du nicht sagen?
Ja, doch, na klar, absolut. Es sind Mischformen nötig, gerade wenn es um größere Kampagnen geht oder so weiter. Nur, ich habe mich jetzt entschieden für unser, sage ich mal, exemplarisches Beispiel Abenteuer, dass es gut ist, sich auf ein Genre zu beschränken, jedenfalls am Anfang. Dazu würde ich den Leuten da draußen raten. Also seht das im positivsten Sinne als eine Art Kompass an, die euch beim Schreiben leitet. Das hilft euch auch zunächst mal in der Wahl eurer Spielmechaniken und auch bei der Dramaturgie. Oder vielleicht als Beispiel, stellt euch mal vor, ihr seht euch im Kino einen Detektivfilm an, seid gerade in dieses Genre eingetaucht, ja, die Immersion funktioniert, es geht um Ermittlungen, um die Suche nach einem kriminellen Mastermind und clevere Rückschlüsse und dann im nächsten Moment schwenkt das Genre jetzt in einen Katastrophenfilm und die nächsten 20 Minuten geht es eigentlich nur noch darum, wie Wolkenkratzer von irgendeinem Erdbeben verschlungen werden. Das würde es euch auch erschweren oder es würde den Spielerinnen und Spielern erschweren, sich darauf einzulassen. Und genau, deswegen würde ich sagen, am Anfang keep it nice and simple und verlasst mal das Genre nicht. Aber okay, Seth, welches Genre wählst du dir für dein Abenteuer? Es klingt ja schon so ein bisschen an mit den Farben, aber erzähl mal.
Naja, allein deswegen, weil es ein Märchenbuch quasi als inspiratorischen Amethysten hat, würde ich sagen, das wird ein Märchenabenteuer, ne? Für mich sind allerdings Märchenabenteuer, also die Märchen, die ich mag, das ist jetzt nicht das klassische Gebrüder Grimm etc. pp., sondern das sind Märchenabenteuer so mit satirischen Elementen. Ich denke jetzt ein bisschen ne, an Alice im Wunderland oder ein großartiges Buch, was ich hier vielleicht noch inspiratorisch verwerten würde, Die Stadt der träumenden Bücher von Walter Mörs. Also nicht einfach nur süß und märchenhaft oder vielleicht mit einem großen moralischen Fingerzeig, sondern mit einem bisschen Tiefgang, ein bisschen Grusel und einem Augenzwinkern, skurrilen NSCs, ein bisschen was zum Träumen, Abdriften und für mich halt unverbrauchter als die meisten High-Fantasy-Story-Sets. Also einfach alles, was ich mag. Und in blasphemischer Anlehnung an Terry Pratchetts brillantes The Colors of Magic, also die Farben der Magie, habe ich mein Abenteuer einfach mal die Magie der Farben genannt. Das ist ein Märchenabenteuer mit einem satirischen Augenzwinkern.
Okay, sehr gut. Finde ich gut. Und da hast du jetzt ja auch schon, als du es beschrieben hast, quasi so Aspekte des Genres genannt, ne? Also zum Beispiel die skurrilen Figuren. Also wenn man sich in diesem Genre aufhält, dann schaut doch mal, dass man zum Beispiel auch bei der Wahl der NSCs und so weiter oder bei ganz vielen Aspekten irgendwie das Genre ein bisschen bedient. Sehr gut, finde ich gut. Okay, wir haben die Motivation, wir haben das Genre. Jetzt im nächsten Schritt überlegt euch mal die sogenannte Hauptfront. Der Begriff ist, glaube ich, auch schon mal bei uns gefallen. Damit ist eben jene Sache gemeint, die den zentralen Konflikt im Abenteuer ausmacht. Also im Prinzip ja der Grund, warum die Welt nicht mehr in Ordnung ist, wenn ihr so wollt. Also das Problem, vor dem die Helden gestellt werden und das sie lösen sollen. Ja, das kann die Machenschaften eines Schurken sein, es kann aber auch eine Naturkatastrophe sein, das kann das Wüten eines großen Monsters sein. Wichtig ist nur, dass ihr wisst, im Prinzip geht es in dem Abenteuer genau darum. Das ist der Hauptkonflikt der Geschichte und daran werden eben ganz viele oder eigentlich alle Sachen, die ihr euch im Folgenden aufdenkt, so ein bisschen dran aufgehangen, ja, auf dieser Wäscheleine des Hauptfronts, wenn ihr so wollt. Kleiner Tipp, deswegen, je simpler, desto besser und je nachvollziehbarer, desto besser. Dann lässt es sich nämlich auch bei der weiteren Planung überprüfen, ob sich all das, was ihr euch jetzt im Folgenden überlegt, auf das Konto dieses Hauptkonflikts einzahlt. Also alles, was ihr euch jetzt ausdenkt, sollte unter der Prämisse stattfinden, hat das etwas mit der Hauptfront zu tun. Sid, was ist in deinem Abenteuer die Hauptfront? Achtung, es gibt extra Punkte für dich, wenn du das so simpel wie möglichst formulierst. Und natürlich denk an den Amethysten, den du hast und der in deiner Schatztruhe vor sich hin funkelt.
Okay. Wir befinden uns in einer Kleinstadt, nennen wir sie jetzt mal Arvandor. In dieser Stadt verschwinden die Farben. Zuerst rot, dann blau, dann grün. Alles wird grau. Der Konflikt dahinter, ein mächtiger und ziemlich beleidigter Magier-Zauberer hat die Farben in eine Zwischenwelt gezogen, weil er glaubt, die Menschen hätten die Farben nicht mehr verdient. Er glaubt, er will sie ab jetzt nur noch den Würdigen zugänglich machen, was auch immer das heißt. Erstmal nicht ganz wichtig. Vorrangig will er sie natürlich selbst und ihre Macht studieren und komprimieren und sie für sich nutzbar machen. Das ist meine Hauptfront.
Okay, geil. Klingt spannend. Also jetzt, um nur mal quasi dem der Strukturierung gerecht zu werden, wenn man es so ganz simpel formuliert, Subjekt, Prädikat, Objekt, Magier stiehlt Farben.
So. Ja, das sind die extra Punkte für dich in diesem Fall, korrekt. Ja.
Genau. Nein, du hast es natürlich sehr, sehr schön beschrieben und es macht gleich Lust auf mehr. Ich habe nur gedacht, genau, vielleicht ist noch nicht jeder so weit quasi bei den Hintergründen seines Hauptkonflikts, die du jetzt einfach mal so nonchalant aus dem Ärmel gezaubert hast. Deswegen wollte ich nochmal sagen, es ist auch völlig in Ordnung, sage ich mal, wenn man am Anfang nur so einen Satz hat und aus dem ergibt sich dann alles Weitere.
Bring es auf jeden Fall nochmal in deinem eigenen Selbstverständnis auf einen Satz runter. Das sollte dir gelingen. Da gehe ich total mit. Völlig richtig.
Jetzt wäre der nächste Punkt, sich zu fragen, okay, wie steigen die Charaktere denn überhaupt quasi in das Abenteuer ein? Wie werden sie mit der Handlung konfrontiert? Was geschieht oder was wären Möglichkeiten, um sie in diese Handlung hineinzuwerfen, beziehungsweise in dem Fall bei dir auch quasi schon, ja, sie das Funkeln des Amethystes von Weitem sehen zu lassen?
Okay, da würde ich jetzt mal so ein bisschen einen Rückgriff machen auf unsere One-Shot-Folge, weil ich weiß, du bist begeistert davon, wenn es schnell und knackig losgeht und würde jetzt mir mal einen interaktionsintensiven Einstieg aus dem Ärmel schütteln, der bestenfalls auch schon was mit den Charakteren zu tun hat. Okay, einmal Luft holen. Unsere Charaktere sind zur Hochzeit der geliebten Schwester eines der Charaktere auf einem großen Fest eingeladen und finden sich zudem in dieser Kleinstadt ein. Auf diesem örtlichen Marktplatz wird gerade alles bunt geschmückt, alles befindet sich in flirrender Vorbereitung für die Feierlichkeiten und auf einmal verschwindet aus der gesamten Szenerie, dieser farbigen, bunten Szenerie, mit einem sonderbaren Knirschen die Farbe Rot. An manchen Stellen schlagartig und an anderen langsam und schleichen. Erdbeeren werden grau, der Sonnenuntergang wird auf einmal blass und ein sich gerade an der Zubereitung eines Stückes Fleisch verletzender Schlachtergeselle blutet auf einmal etwas, was eher aussieht wie Wasser und nicht rot wie Blut. Die Menschen werden auf einmal niedergeschlagen, kraft- und antriebslos und die Charaktere werden entweder gebeten oder bitten sich eigentlich direkt selbst, der Ursache auf den Grund zu gehen, denn die eben noch so Verliebten, die eigentlich den Bund der Ehe eingehen sollten, nämlich die Schwester des einen Helden und ihr angehender Gemahl, die sehen auf einmal nicht ansatzweise so verliebt aus, wie sie es gerade eben noch taten. Viel Liebe ist da nicht mehr zu sehen, nur Anteilnahmslosigkeit. Hier ist verdammt nochmal was faul.
Wahnsinn, okay, geil. Finde ich gut. Gleich aus mehreren Gründen ein hervorragender Einstieg. Also erstmal kann ich mir schwerlich einen Einstieg vorstellen, der besser zum Interagieren verleitet, ja. Also Einfluss gleich am Anfang durch das Handeln der Helden. Also die Helden nehmen gleich am Anfang Einfluss auf die Handlung, indem sie zu Handlungen eingeladen werden. Und es gibt extra Punkte für dich, weil dieser Einstieg zahlt großartig gleich auf das Konto der Hauptfront ein. Also du hast nicht mit einem Nebenschauplatz, der mit der eigentlichen Hauptfront nichts zu tun hat, angefangen, sondern du hast gleich auf eine sehr interessante Weise begonnen, das Problem zu etablieren zu Beginn.
Danke. Danke. Ja, bitte. Ich fühle mich schon ein bisschen geadelt. Dankeschön.
Doch völlig unverdächtig, wenn wir uns beide hier so gegenseitig im eigenen Podcast so, das ist so nicht ums Maul spielen. Nein. Ich meine das durchaus ehrlich. So, okay, alles klar. Dann kommen wir jetzt mal zum großen Brocken des Ganzen. Jetzt kannst du, lieber City, deine kreativen Hemdsärmel nochmal ein weiteres Stück hochkrempeln. Denn was jetzt kommt, ist wahrscheinlich der aufwendigste Teil, der Mittelteil des Abenteuers. Der Mittelteil des Abenteuers ist für mich gleichzeitig eigentlich der Hauptteil der Geschichte. Also wenn man so will, ja doch schon, würde ich sagen, die eigentliche Queste, weil hier die Spielenden für gewöhnlich auch auf die meisten Einzelheiten treffen. Also sie suchen Orte auf und NSCs und reden mit ihnen. Sie sammeln vielleicht Hinweise oder Spuren, machen sich Gedanken, wie sie die Mission eigentlich am besten erfüllen können. Und das hört sich erstmal nach sehr viel Stoff an, ist es auch. Aber auch hier geben wir euch frisch gebackenen Abenteuerschreibern mal einen helfenden Hinweis zur Hand, denn alles, was im Mittelteil passiert, dient letztendlich nur dazu, das Finale, also den Schluss, auf den wir noch kommen werden, so spannend und so grandios und nervenaufreibend wie möglich werden zu lassen. Also wenn ihr euch jetzt von diesem Mittelteil erstmal erschlagen fühlt als Autoren und so und oh Gott, was muss ich da alles mit unterbringen und so weiter, denkt euch den Mittelteil einfach als das Sprungbrett oder ja, meinetwegen auch die Welle, auf denen eure Spieler quasi zum Finale des Abenteuers surfen können, wo die Hauptfront dann gelöst wird. Und ich glaube, das ist auch wichtig, denn so lauft ihr nicht Gefahr, die eigentliche Geschichte und die Hauptfront, die ihr euch ausgedacht habt, aus den Augen zu verlieren. Die Gefahr besteht nämlich meistens, wenn man sich ein Abenteuer ausdenkt, also zumindest geht's mir ganz oft so, dann fällt einem noch dieses ein und jenes ein und plötzlich fragt man sich, oh Moment, trägt das eigentlich irgendwie noch zur eigentlichen Geschichte bei.
Also abgesehen davon, dass du mit dieser Surfer-Analogie nicht unbedingt mein Herz eroberst, weil ich sie dir einfach nicht abnehme, du als absoluter Nicht-Surfer. Nein, was der Gedanke, der mir viel mehr durch den Kopf geistert ist. Aber Anjo, wenn alles immer nur auf ein Ziel hinauslaufen soll, dann kommen wir doch schon wieder ein bisschen in die Nähe der großen Gefahr des ach doch so verpönten Railroadings, oder sehe ich das falsch?
Nein, das siehst du natürlich richtig und ich danke dir für den Einwand. Ja, das klang jetzt sehr, sehr zielgerichtet auf dem einen Weg, genau. Da würden wir uns, oder die, also ja, die Gefahr des Railroadings, die ist da, zumal das ja, wir geben es zu, diese Variante, die wir hier für ein Abenteuerschreiben vorschlagen, eine verhältnismäßig lineare Variante ist und da muss man natürlich gut aufpassen. Also ich sag's hier mal in aller Deutlichkeit, auch was diesen Mittelteil angeht. Leute, denkt euch da jetzt keine Romanhandlung aus, okay? Also keine Struktur, wo genau ein Ereignis auf das nächste folgt und das Ganze ist monokausal miteinander verknüpft. Das ist im Roman vielleicht unabdinglich, aber ihr denkt euch das eben nicht für Leser aus, sondern ihr denkt euch das für Spieler aus. Und zwar für Spieler, die den Verlauf des Abenteuers ganz, ganz aktiv mitgestalten und zwar durch das, was sie tun. Also noch konkreter, strukturiert ihr die Handlung jetzt so, dass es immer nur eine Möglichkeit gibt, die eine Situation, dann ist es Railroading. Müssten wir mal eine eigene Folge zu machen über das Thema, aber so viel sei schon mal gesagt, das gewöhnt euch das am besten gar nicht erst an. Okay, ich würde vielleicht auch dir, um quasi dir jetzt sozusagen die weiterführende Aufgabe zu geben, das dann eher so formulieren, denkt lieber daran, dass ihr durch eine Abfolge von Ereignissen und Begegnungen eure Gruppe in Richtung des Finales treibt. Aber was die Art und die Reihenfolge und die Auswahl dieser Ereignisse angeht, da müsst ihr euch dann letztendlich im konkreten Spielgeschehen nach euren Spielern richten. Puh, okay. Ist jetzt eine Menge Holz für den Mittelteil. Traust du dich, Ranzit, da jetzt was uns zu servieren?
Ja, danke. Ich habe jetzt schon ein bisschen das Gefühl, als könnte ich definitiv nichts richtig machen, aber ich will es trotzdem mal probieren, weil ich glaube, dass mein Amethyst hier an der Stelle schon etwas bietet. Und zwar habe ich ja davon gesprochen, dass Farben verschwinden. Und am Anfang verschwindet die Farbe Rot. Ich habe als Spielleiter jetzt also noch zwei Clues in der Hinterhand. Es werden noch zwei weitere Farben verschwinden. Und zwar zu dem Zeitpunkt, wo es aus dem Verhalten der Spieler heraus sich für mich als Spielleiter anbietet. Jede Farbe, die verschwindet, hat nämlich einen eigenen Effekt. Rot sorgt dafür, dass die Leute anteilnahmslos und antriebslos werden. Wenn Blau verschwindet, werden alle reizbarer. Wenn Grün verschwindet, verschwindet bei den Leuten die Hoffnung. Es wird also immer schwieriger und ich treibe die Geschichte dadurch zusammen voran, dass es immer schwieriger wird, Menschen zu motivieren. Es gibt einen sozialen Konflikt, der hochkommt. Und in diesem Mittelteil ist, um es mal ein bisschen zu raffen und jetzt nicht zu sehr ins Detail abzudriften, geht es im Kern darum, dass die Helden und Heldinnen Nachforschung anstellen und mit unterschiedlichen Figuren sprechen und dem Rätsel immer etwas näher kommen. Sie sprechen mit Künstlern, Alchemisten, Straßenkindern, die Farbstaub sammeln und unter anderem auch mit einem sprechenden Chamäleon, das dummerweise jetzt seitdem seine Farbe nicht mehr wechseln kann und darüber verständlicherweise ziemlich unglücklich ist. Und schlussendlich werden sie in der Abfolge der Geschehnisse, wie sie es eben aus ihrem Handeln heraus ergibt, am Ende Hinweise auf ein magisches Prisma finden, das verschwunden ist. Sie werden ein kleines Mädchen mit einem Märchenbuch treffen. Das sind so die beiden Dinge, auf die es für mich hinauslaufen sollte. Denn das sind zwei unmittelbare Schlüsselelemente zum Lösen des Abenteuers am Ende. Und darüber werden sie auf Portale in eine Zwischenwelt, das Atelier des Farbenhüters, stoßen. Das ist im Groben das, was im Mittelteil passiert. In einer lose verwobenen Abfolge der Ereignisse, die nicht zwangsläufig in einer bestimmten Reihenfolge passieren muss, sondern wo die Dinge dann passieren, wenn sie sich aus dem Spielgeschehen getrieben durch die Charaktere heraus ergibt.
Ja, okay, super. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, sagst du, okay, es gibt schon zwei Schlüsselszenen oder Ankerpunkte sozusagen, die erreicht werden sollten, damit es dann ins Finale gehen kann. Aber wie sie erreicht werden, das kann eben auf ganz verschiedenen Wegen passieren, je nachdem, mit wem die Helden reden, vielleicht auch welcher verschwundenen Farbe sie zuerst nachspüren und so weiter. Habe ich richtig verstanden?
Völlig richtig. Und das Ganze ist als One-Shot konzipiert und dementsprechend ist der Mittelteil hier vielleicht auch nicht so groß und so langgezogen wie bei anderen.
Ja.
Ich kann also im Zweifel, ne, gut nach der Maßgabe des One-Shots, hier auch ein bisschen Tempo reinbringen, indem ich sage, und jetzt verschwindet eine neue Farbe. Aber genau das, was du sagst, stimmt, ja.
Ja, das mit dem, was du jetzt sagst, auch mit dem Tempo reinbringen, das ist eh ein guter Punkt, den ich jetzt fast vergessen hätte. Also ich bin ja auch ein großer Fan davon, dass man Dinge eskalieren lässt. Ja, also je mehr Zeit vergeht, desto schlimmer werden die Dinge, um die Spielerinnen und Spieler noch mehr und dynamischer zur Handlung zu treiben und auch das Gefühl zu erzeugen, oh, das wird jetzt aber wirklich knapp, jetzt geht's langsam ins Eingemachte. Deswegen finde ich, dass du das nochmal erwähnt hast quasi, dass die Dinge sich auch verschlimmern und brenzliger werden, finde ich auch ein wichtiger Punkt, den es sich lohnt zu bedenken, würde ich sagen, gerade im Mittelteil.
Genau. Genau, und ich will die Leute natürlich unbedingt jetzt auf den letzten Teil hinbringen, nämlich auf mein Finale, auf meinen Schluss.
Genau, das Finale und Schluss. Ganz letzter Punkt dazu, aber weil es direkt auch mit dem Finale zu tun hat. Ich bin ja auch ein Freund davon, so ein bisschen den Mittelteil als etwas anzusehen, gemeinerweise, was da ist, um die Ressourcen der Helden so ein bisschen aufzubrauchen für das Finale. Ne? Ich habe ja gesagt, es soll die Welle sein, die zum Finale führt. Ich finde aber auch, ja, diese Welle sollte den Helden möglichst viel abverlangen, dass sie schon ein bisschen oder ein bisschen mehr geschwächt in das Finale reingehen, einfach um die Spannung ein bisschen zu erhöhen. Aber okay, kommen wir jetzt zum Finale. Ja, es ist soweit, das Ende des Abenteuers, der Höhepunkt. Und hier darf es mal richtig krachen. Ja, also eigentlich dreht sich die Geschichte genau darum. Hier haben die Helden endlich die Chance, sich so richtig der Hauptfront zu stellen, geprüft und geschwächt von dem Mittelteil. Hier landet der Pfeil im Ziel.
Genau, wichtig ist dabei natürlich, ne, dieser Mittelteil ist nicht zwangsläufig etwas, was die Helden in 100% Accomplishment alles, sie müssen nicht alles schaffen, sie müssen nicht alles richtig machen, um am Ende die Hauptfront besiegen zu können. Sie dürfen aber natürlich nicht das Gefühl bekommen, irgendwas geschenkt zu bekommen. Ne? Sie müssen sich diesen Punkt, ins Finale eintreten zu dürfen, verdienen, und das Finale zu schaffen, müssen sie sich auch nochmal verdienen. Nur dann fühlt es sich nach einem echten Sieg an.
Ja, richtig, genau. Geh ich total mit. Und auch hier ganz, ganz, wirklich ganz, ganz wichtig, auch nochmal Entscheidungsmöglichkeiten. Also das, was wir schon so im Mittelteil betont haben, das sollte gerade hier unbedingt nochmal 10-mal mehr stattfinden. Also Entscheidungsmöglichkeiten im Finale. Die Spielerinnen und Spieler, die müssen den Eindruck haben, die reale Chance haben, einen Einfluss auf das Finale zu haben. Also baut das Abenteuer so auf, dass es auf die eine oder aber auch auf die ganz andere Weise enden könnte. Ne? Wir haben gesagt, der Höhepunkt ist der wichtigste Teil des Abenteuers, aber wenn die Spielerinnen und Spieler jetzt hier das Gefühl kriegen, eigentlich haben wir gar nicht so viel zu entscheiden, dann war die ganze Freiheit im Mittelteil eigentlich für die Cuts.
Okay.
Also biete doch mal, Sid, auch bei dem, was du uns jetzt vorschlägst, verschiedene Lösungen für die Hauptfront an. Oder zumindest die Möglichkeiten dafür, nicht die Lösung eigentlich.
Also mein Finale findet in einer Zwischenwelt statt. Also in dieser Zwischenwelt, die sich der Hüter der Farben geschaffen hat. Eine Art Zerspiegel der echten Welt, in der die Farben, die er gestohlen hat, übermächtig sind. Jede Farbe hat hier sozusagen ihre eigene pervertierte Entsprechung und kann ein Gegner im Kampf sein. Farbe Rot, ein moralisches Dilemma, Farbe Grün oder das Rätsel, das man noch zu lösen hat, Farbe Blau. Stellen wir jetzt mal hinten an, aber viel wichtiger ist am Ende. Die Helden konfrontieren sich mit dem Farbenhüter und werden über Fragen stolpern wie, was bedeutet Schönheit? Wer verdient eigentlich Farbe? Weil dieser Farbenhüter ist ein moralisierender Antagonist. Sie können also am Ende entscheiden, stehlen Sie die Farben zurück? Versuchen Sie den Farbenhüter zu besiegen, um die Farben zurückzubringen? Vielleicht schaffen Sie es auch, ihn zu überzeugen, von seinem sonderbaren Kurs als fehlgeleiteter Fanatiker abzugehen. Oder, und das ist tatsächlich auch eine Option, Sie entscheiden sich, dass er vielleicht recht hat in Ihren Augen, und Sie lassen Avandor grau, aber frei von Eitelkeit und falschen Einflüssen zurück und entscheiden, dass er es richtig gemacht hat. Das ist auch eine Option.
Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, schade, dass ich jetzt den Teile des Handlungsgerüstes schon weiß und du dieses Abenteuer mit mir wahrscheinlich nicht spielen wirst.
Nein.
Aber naja, da muss ich jetzt durch. Jetzt sind wir fast am Ende der Strukturierung, aber noch nicht ganz, denn Jetzt folgt das, was ich mal den Nachklang des Abenteuers nennen würde. Also der Nachklang des Abenteuers. Ich rede da auch von angemessenen Belohnungen, aber eben, dass man vielleicht auch noch die Konsequenzen seines Handelns nochmal zum Ausklang zu spüren bekommt. Was würde dir da einfallen?
Anjo, das mache ich natürlich ganz, ganz im Sinne meiner Gruppe. Es gibt eine Truhe, in der liegt ein Langschwert plus zwei, ein Sack Gold und ein kostbares Zauberbuch und dann ist aber auch gut, ne? Nein, Quatsch.
Du, ja, kann auch sein.
Für genau, es ist eine Frage die Spaß der Gruppe, macht. Aber ich wüsste, meine Gruppe würde den Reiz der Belohnung dann ganz klar in ihrer Verwebung in die Spielwelt und in die Geschichte sehen. Also, das Erste, was natürlich passiert, wenn sie sich dafür entscheiden sollten, die Farben zurückzubringen, was ja in, glaube ich, 4 von 5 Varianten schon das ist, was passiert. Das bedeutet, sie kommt zurück und die Hochzeit findet statt. Die Hochzeit kann stattfinden. Ja. Ein absolutes Sinnspiel aus Farben und ein knalliges Feuerwerk in allerbester Gandalf-Manier. Dankbare und in ihren Gefühlen überschäumende Dorfbewohner. Vielleicht sogar verliebte Blicke des schmucken Schankburschen oder der holden Steinmarkt. Vielleicht entspinnt sich da ja sogar noch eine kleine Romanze für die Charaktere am Ende. Ja, und dann kann ich natürlich drüber nachdenken, es darf auch gerne noch was Praktisches geben. Gibt es vielleicht noch ein magisches Artefakt, was sie mitnehmen, eine schimmernde Schreibfeder, die Farbfeder des Erinnerns, mit der Geschriebenes lebendig wird. Oder gibt es vielleicht noch ein narratives Geschenk, dass vielleicht einer der Helden noch einen Farbnamen bekommt, der Schattenpurpurne, der Sonnenockerne, was auch immer, irgendetwas, was ihn bei Künstlern oder Magiern in bestimmten Regionen ein paar Türen öffnet. Aber zumindest sind all diese Varianten einer Belohnung über das Erzählte hinaus irgendwo in dieser Geschichte wiederzufinden.
Ja, also sehr, sehr schön. Danke, vielen Dank für deine kreativen Ergüsse hier. Du hast auch, was mir besonders gefallen hat, einen sehr schönen Amethysten gewählt. Lieber Sid, jetzt waren wir doch recht fleißig und haben einiges geschafft in dieser Folge. Ich würde trotzdem vielleicht nochmal zum Schluss sagen, geben wir nochmal eine kurze Zusammenfassung über die Struktur, die wir hier gerade angeboten haben. In Ordnung?
Gerne, leg los.
Gut, also dann nochmal hier eine ganz knappe Zusammenfassung von den Vorschlägen, die wir euch in dieser Folge unterbreitet haben. Also zum Anfang ganz wichtig, bringt als Grundmotivation eine Idee, eine Szene, eine Vorstellung mit, die ihr als Amethysten, als euren kleinen Schatz immer wieder herausholt, wenn euch die Ideen versiegen. Darauf basiert erstmal alles.
Und dann empfehlen wir euch ganz am Anfang, wählt euch ein Genre für das Abenteuer, bleibt dabei und experimentiert erst mit mehreren Genres, wenn ihr sattelfest seid.
Als nächstes, zu Beginn des Abenteuers oder zu Beginn des Prozesses, wählt einen interaktionslastigen Einstieg, also einen Start, wo die Heldinnen und Helden möglichst ganz, ganz viel agieren können und am besten mit einem klaren Hook, einen Einstieg, der die Charaktere direkt ins Geschehen hineinwirft.
Dann der größte Brocken, wie wir es genannt haben, der Mittelteil. Überlegt euch am besten mehrere Ankerpunkte und Handlungsinseln, die das Geschehen strukturieren, die erreicht werden müssen oder können. Und haltet euch verschiedene Wege offen, auf denen eure Spielercharaktere sie erreichen können. Alles im Mittelteil zahlt auf etwas Folgendes ein.
Nämlich auf den Schluss des Abenteuers, das große Finale, in dem es bestenfalls auch mehrere Wege gibt, das Abenteuer zum Abschluss zu bringen. Also auch hier im Finale Auswahlmöglichkeiten, Entscheidungsmöglichkeiten für die Spielerinnen und Spieler.
Ja, und dann der krönende Abschluss nach dem Grand Finale. Vergesst nicht, eure Spielerinnen und Spieler und die Charaktere zu belohnen. Bettet diese Belohnung am besten ins Spielgeschehen ein, denn vergesst nicht, das, was sie geleistet haben im Rahmen des Abenteuers, hat in der Spielwelt etwas verändert.
Ja, und das war's. Das war noch eine kleine Zusammenfassung von dem, was wir mal ganz frech die Amethystenmethode nennen. Sid, was hältst du von der Amethystenmethode jetzt mal?
Ich finde sie super. Sie dient vor allen Dingen wahnsinnig gut als konstanter Rückgriff auf eine Idee, die man initial hat, an der man sich immer wieder versucht abzuarbeiten, beziehungsweise die einem immer wieder nachträglich Inspiration einflößt. Und danke, dass du mich so wohlmeinend am Anfang zitiert hast. Inspiration schlägt Kreativität. Mhm. Das ist es hier einfach. Ne? Klar, mehr Fleisch auf Gerüst muss sein. Wenn es ein fertiges Abenteuer sein soll, würde jetzt natürlich hier unsere Methode ein bisschen sprengen. Ich würde euch empfehlen, probiert die Amethystmethode aus. Probiert aber auch andere Methoden aus, denn da draußen gibt es noch eine ganze Menge, die es auch noch zurecht geschafft haben, auf ein fiktives Treppchen zu kommen.
Genau, es gibt da draußen sehr viele andere, mindestens ebenso schöne Varianten. Genau, so wie immer legen wir euch ans Herz, sucht das aus, was euch liegt und was euch Spaß macht. Das war jetzt in unserer kleinen Jubiläumsfolge mal unser Angebot für euch.
Lieber Anjo, Jetzt frage ich dich, nachdem das Jubiläum geschafft ist, wie fordern wir uns denn beim nächsten Mal heraus in unserer nächsten Folge? Gibt's da eins auf die Fresse oder was?
Ja, jetzt wo du es sagst, jetzt waren wir ja quasi eher so über dem Papier gebeugt mit dem Schreiben eines Abenteuers und mich juckt's jetzt doch schon ein bisschen in den Fingern, mal wieder das Schwert aus der Scheide zu ziehen.
Okay, ich glaube, das nächste Mal sollten wir uns mal den Herausforderungen, die ein Abenteuer mal so richtig zu etwas bissfest machen, wenden und wir sollten starten mit dem, was am meisten Blut vergießen lässt, nämlich den Kämpfen. Gute Idee, lass uns das beim nächsten Mal tun.
Richtig. Thema der nächsten Folge. Wie gestaltet man spannende Kämpfe im Pen and Paper? Oh ja, da habe ich auch sehr viel Bock drauf. Sehr schön. Okay, meine Lieben. Ja, dann war's das mit Folge 10 von Meisterlich, unserem Pen and Paper Spielleitungspodcast. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr mal wieder reinhört oder uns vielleicht auch eine kleine Bewertung gibt auf den gängigen Plattformen. Wir würden uns sehr freuen. Und bis dahin sagen wir erst einmal Tschüss, bis zum nächsten Mal und wie immer das Allerwichtigste meiner Meinung nach, spielt schön.
Mögen die Würfel euch gewogen sein.